Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hallo, am Mikrofon begrüßt Sie Margarete Wohlan. Seit Montag bestimmen 1968 und seine Folgen weltweit unsere kleine Reihe. Nachdem wir Asien, Nordafrika und Lateinamerika betrachtet haben, dreht sich heute alles um das Ereignis, das das politische Europa bestimmte.
Das ist nicht der übliche halbmilitärische Maiumzug, sondern ein Spaziergang von Abertausenden, die hergekommen sind, um zu bekräftigen, dass sie für eine freie sozialistische Demokratie sind. Nur die Spitze des Umzuges, an welcher der Staatspräsident Ludwig Svoboda, der erste Sekretär der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei, Alexander Dubček,
die Bezeichnung Sozialismus mit menschlichem Antlitz war keine leere Parole. Schon in den ersten Tagen haben wir die Freiheit des Wortes durchgesetzt, die Freiheit der Religion, wir haben die Grenzen geöffnet und kleine private Betriebe zugelassen. Wir haben 30.000 Menschen rehabilitiert und viel Unrecht beseitigt.
Maul halten, Schritt halten. Das ist der Slogan für den Fortschritt.
Sie hörten zuerst eine Reportage vom Radio Prag aus dem Jahr 1968 über die 1. Mai-Demonstration, als Alexander Dubček auf dem Höhepunkt seiner Popularität stand. Und ihn selbst hörten Sie danach, ein Jahr bevor er starb, in unserem Programm 1991. Abgerundet von dem Revolutionslied »Maul halten« aus der damaligen Zeit. Es klingt einfach toll, auch heute noch. Was früher tabu war, kam jetzt offen zur Sprache. Der Missbrauch der Macht, der Niedergang der Moral, die Versorgungsmängel des Alltags, das Fehlen von Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Demokratie. Unser Korrespondent in Prag, Peter Lange, hat sich umgehört, was diese Zeit den Menschen heute noch bedeutet und hat herausgefunden, dass das auch davon abhängt, wie alt sie sind.
Prag, 27. August 1968. Alexander Dubček, die Galionsfigur des Reformkommunismus in der CSSR, spricht im Rundfunk zu den Bürgern der Tschechoslowakei. 6 Tage zuvor sind die Truppen des Warschauer Pakts einmarschiert. Er selbst ist mit der gesamten Staats- und Parteiführung von sowjetischem Militär nach Moskau gebracht worden. Dort hat er, nach tagelangen Verhandlungen, ein Geheimprotokoll unterzeichnet. Nun ist er zurück. Die Menschen in Prag haben ihn mit Ovationen empfangen. Doch er schwört seine Landsleute auf eine Normalisierung ein. Was damals noch nicht alle verstehen, damit ist der Prager Frühling zu Ende, der Versuch, sozialistische und demokratische Prinzipien zu versöhnen.
Es war der Versuch einer Reform, die sehr unzureichend vorbereitet wurde, sehr erfolglos durchgeführt wurde und mit der Realität des Kalten Krieges kollidierte.
Josef Skála, 65 Jahre alt und heute die Nummer 2 in der Kommunistischen Partei Tschechiens.
Und natürlich die 20 Jahre danach einer massiven Gehirnwäsche und kommunistischen Propaganda, nur die haben noch tiefere Spuren hinterlassen. Das stimmt. Aber trotzdem meine ich, dass diese begrenzte Zeit zwischen 1967 bis mehr oder weniger 1969, diese 2 Jahre, wichtig und positiv waren. Mindestens für Aufatmen der Gesellschaft.
Daniel Herrmann, 55 Jahre alt, Katholik, Christdemokrat und ehemaliger Kulturminister. Ob und was als Erbe des Prager Frühlings erkannt und anerkannt wird, hängt von vielem ab, vor allem aber vom Alter und von der politischen Heimat der jeweiligen Gesprächspartner. Für Josef Skála etwa sind es die Reformkommunisten selbst, die aus seiner Sicht für die Intervention verantwortlich waren.
Der August war natürlich ein Schock. Auch für Menschen, die nicht wollten, dass der Sozialismus bei uns verschwindet, war der Einmarsch der Armeen doch für die Mehrheit nur sehr schwer erträglich.
Am besten waren diese 6 Tage, als die Nation zum ersten Mal in der Geschichte ohne Führer war und selbst handeln und entscheiden musste.
Peter Pithard, heute 77 Jahre alt, 1968 ein politisch aktiver, junger Reformkommunist, später Dissident und nach der samtenen Revolution 1989 einige Zeit Ministerpräsident.
Das waren die 6 Tage, bevor die Verschleppten aus Moskau zurückkehrten. Daran erinnern sich die Leute als an die beste Zeit ihres Lebens.
Ich bin bis heute stolz darauf, dass wir diese Liberalisierung 1968 hatten, als Dubček regierte. Sogar die Sowjets hatten damals so viel Angst vor uns, dass sie 6.300 Panzer hierher geschickt haben.
Jachim Topol, einer der bekanntesten Schriftsteller in Tschechien. In seinem Roman Nachtarbeit schildert er das Ende des Prager Frühlings aus der Perspektive eines 13-Jährigen, den seine Eltern aufs Land geschickt haben. Mit 53 Jahren gehört Topol zu den Nachgeborenen. Jan Farsky ist 38 und damit noch einmal 15 Jahre jünger als Topol.
Für mich ist der August 1968 eine Tragödie. Ich habe vor allem durch meine Familie von diesen Ereignissen erfahren.
Farsky ist heute Fraktionschef der Partei der Bürgermeister und Unabhängigen im tschechischen Abgeordnetenhaus. Sein Blick auf den Prager Frühling und sein Ende.
Die Leute damals hatten Lust, etwas zu unternehmen. Sie wollten ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen. Sie wollten reisen, studieren. Umso größer war der Schlag durch die Okkupation und die Normalisierung, die die Menschen deformiert und ihnen die ganze Hoffnung genommen hat.
Ein Befund, der sich deckt mit der Sicht des Zeitzeugen Peter Pittard. Er hat schon vor dem Prager Frühling in der Mlynář-Kommission mitgearbeitet. Zdeněk Mlynář war der Architekt der politischen Reformen, die dann nicht mehr umgesetzt werden konnten.
Was darauf folgte, war die Normalisierung, als die Menschen aufgaben. Sie wollen sich nicht daran erinnern, wie sie sich damals verhalten haben. Meistens opportunistisch, feige. Damit wird das Jahr 1968 quasi verdrängt durch das, was danach kam.
Die samtene Revolution im November 1989 hat die Vorstellungen des Reformkommunismus von 1968 sehr schnell überdeckt und vergessen gemacht. Den Traditionskommunisten Josef Skála beschäftigt das bis heute.
Die Reformlinken haben sich nach 1989 mit dem Kapitalismus versöhnt. Aber das heißt nicht, dass sie 1968 den Kapitalismus wollten. Ich frage mich oft, warum sie 1989 eine derart passive Rolle gespielt und schließlich kapituliert haben.
Ich glaube, dass im Jahre 1989 hat die Mehrheit der Gesellschaft schon verstanden, dass es zwischen dem Kommunismus oder zwischen dem realsozialistischen Regime und der Demokratie keine Resonanz ist. Das ist nicht kompatibel.
Meint der Christdemokrat Daniel Herrmann, bis zum vergangenen Dezember tschechischer Kulturminister.
Das ist Unterschied vom Jahr 68. Damals haben das die Leute noch nicht ganz klar verstanden. Also die sowjetischen Panzern haben das völlig vernichtet, diesen Glauben.
Etwas anders sieht es Peter Pittard, einer der Akteure von 1968. Für ihn ist Alexander Dubček längst keine Lichtgestalt mehr. Der Grund, sein Verhalten nach der Okkupation.
Die Art und Weise der Niederlage, die sich Dubček und die Seinen aufzwingen ließen, führte zu einer solchen Desillusionierung, dass das Jahr 1968 fast vollständig von dem Jahr 1989 getrennt ist.
Die 2 Jahrzehnte dazwischen, die Zeit der sogenannten Normalisierung, haben sich als dunkler Schatten über den gesellschaftlichen Aufbruch von 1968 gelegt. Mit Folgen, die bis heute spürbar sind, meint der Historiker Jerzy Hoppe, geboren am 22. August 1968. Zu seiner Familiengeschichte gehört, wie die hochschwangere Mutter zwischen Kolonnen sowjetischer Panzer ins Geburtshaus in Děčín gefahren wurde.
Der Prager Frühling hat gezeigt, dass die engagierten Bürger danach zu Opfern wurden. Das ist bis heute im Gedächtnis der Tschechen geblieben. Deshalb engagieren sie sich in bürgerlichen und öffentlichen Angelegenheiten weniger, als sie sollten, eben weil es diese Erfahrungen in unserem geografischen Raum gibt.
V tomhle geografickém prostoru.
Já si myslím, že pořád žijeme
Ich denke, wir als Gesellschaft sind immer noch schwer beschädigt von diesen 20 Jahren der Normalisierung, als sich die Leute zurückgezogen haben. Davon erholen wir uns erst heute sehr langsam.
Zumal die Aufarbeitung dieses Teils der tschechischen und tschechoslowakischen Geschichte noch aussteht. Was auch daran liegt, dass die Akteure und ihre Nachfahren auf beiden Seiten der ideologischen Barrikaden noch immer um die Deutungshoheit ringen. Josef Skála von der kommunistischen KSČM.
Wenn wir über die Tschechoslowakei sprechen, diese Parolen klangen sehr sympathisch und ansprechend. Mehr Demokratie, Freiheit und so weiter. Aber es blieb auf dem Niveau von Zauberformeln. Sie hatten keinen konkreten Inhalt, in welche Richtung sie gehen wollten.
Die Kommunisten bei uns sind ideologisch und auch tatsächlich die Nachfahren jener, die die sowjetische Armee begrüßt haben.
Joachim Topol, der Schriftsteller und Journalist.
Ich denke, nach 1989 waren wir die Sieger der Geschichte. Dazu gehörte auch eine gewisse Großzügigkeit. Deshalb hatten wir ein samtenes Verhältnis zu den Kommunisten. Ich kann nicht sagen, dass ich es bedauere. Die Zeiten waren einfach so.
Ein zentrales Mahnmal für die rund 100 Menschen, die 1968 bei der Niederschlagung des Prager Frühlings ums Leben gekommen sind, gibt es nicht. Die junge Generation, da sind sich die Älteren einig, weiß über den Aufbruch vor 50 Jahren und die Zeit danach wenig bis nichts. Peter Pittard lehrt an der Juristischen Fakultät der Karls-Universität.
Ich frage Sie die ganze Zeit, wer ist das? Was habt ihr davon gehört? Sie wissen überhaupt nichts, aber Sie haben Interesse und nun erfahren Sie etwas. Ich habe dafür 2 Semester und erzähle über den gesamten Verlauf dieser heute fast 30 Jahre. Aber ich muss oft auf den Prager Frühling zurückkommen.
Wobei, das räumt er ein, die Studierenden im Fach Jura traditionell aus Elternhäusern stammen, die zur Machtelite des alten Regimes gehörten. Unter den Eltern gäbe es keine ehemaligen Dissidenten. Eine kleine Gegenprobe auf der Straße. 2 junge Leute müssen passen, keine Ahnung, kam in der Schule noch nicht vor. Tomasz aber, ein 17-jähriger Gymnasiast, weiß etwas.
Prager Frühling? Darüber habe ich in der Schule gehört. Aber vor allem meine Großeltern haben mir darüber viel erzählt. Ich bin froh, dass sie auf die Straße gegangen sind und sich gegen die Okkupanten verteidigt haben. Es hat selbstverständlich nicht geholfen, aber der Widerstand der Menschen war sehr wichtig. Er kann auch für uns ein Vorbild sein.
Die Medizinstudentin Marie, 24 Jahre alt, hat viel von ihrer Oma erfahren und ergänzt.
Auch mein Vater hat mit mir viel darüber geredet. Er hat heute noch große Angst, dass die Russen uns wieder besetzen können. Er meint, dass wir jetzt zu bequem und zu blind sind.
Das befürchtet auch Jan Farski. Der Fraktionschef der Partei der Bürgermeister und Unabhängigen war mit 27 Jahren ein überaus anerkannter Bürgermeister in seiner Heimatstadt Semily. Er sorgt sich darum, dass die Gesellschaft in der aktuellen politischen Situation in ein Klima der Resignation zurückfällt, wenn die Lehren von 1968 vergessen werden.
Was uns heute droht, ist die Normalisierung. Ich befürchte, dass die Menschen wieder auf die Politik verzichten, dass sie sich wieder in ihre Datschen und Gärten zurückziehen, weil sie die Politik für unangenehm, schmutzig und schlecht halten. Das ist riskant, denn dann könnte die Macht an die populistischen Demagogen übergehen.
Heute leben wir in einer normalen Gesellschaft. Das heißt, dass die Euphorie nicht einen alltäglichen Platz im normalen Leben hat. Enthusiasmus, kann man sagen, für etwas Gutes, für etwas, so, also kommen wir was Gutes gemeinsam machen, ja. Sowas fehlt mir. Das war damals der Fall, dass es auf den Straßen spürbar war. Aber dasselbe war auch im November 89 auf den Straßen spürbar.
Peter Pittard, der Veteran von 1968, ist Realist genug, um zu wissen, dass es Konstellationen wie 1968 und 1989 nicht mehr geben wird. Und trotzdem.
Was vermisse ich? Wonach sehne ich mich bei all meiner Kritik? Vor allem nach einem gewissen Ethos, einer bestimmten Atmosphäre, einer bestimmten Stimmung, vertrauensvoll, optimistisch. Es war das letzte Mal, dass die Menschen glaubten, die Welt könne besser sein und dass wir dazu beitragen können.
Sagt voller Wehmut der heute 77-jährige Peter Pittard. 1968 war er aktiver Reformkommunist. Unser Prager Korrespondent Peter Lange über die damals gläubigen und heute desillusionierten, aber auch über die damals noch nicht Geborenen, die aus den 68er Ereignissen Kraft schöpfen. In dem Land, wo dieser Slogan geprägt wurde, spielt der Sozialismus mit menschlichem Antlitz heute also kaum eine Rolle mehr. Er scheint generell 2018 ausgestorben zu sein, oder? Nein, nicht ganz, denn was ist mit Kuba? Gibt es dort nicht zumindest noch Spuren dieser Idee? Einer, der uns dazu etwas erzählen kann, ist bei mir im Studio, mein Kollege Burkhard Birke, der viel und oft in Kuba war. Hallo.
Buenas noches, guten Abend.
Zunächst einmal, Herr Birke, wo stand eigentlich Kuba 1968, was den Sozialismus und die Revolution betrifft? Vielleicht einige Zahlen dazu vorweg, die ich gelesen habe. Fidel Castro wurde 1959 Ministerpräsident Kubas und setzte bis 1968 ganz schön viel an Sozialismus durch. Agrarreform, Handelsabkommen mit der Sowjetunion, Verstaatlichung aller Einrichtungen, nicht zu vergessen die Kuba-Krise als Konfrontation der Supermächte USA und Sowjetunion. Zusammengefasst also, der Sozialismus war ziemlich fortgeschritten auf Kuba, nur in welche Richtung? Anders gefragt, wie schaute man auf das, was in der Tschechoslowakei passierte?
Das war ein sehr einschneidendes Ereignis, auch aus kubanischer Sicht, weil gerade die Ereignisse in Prag, in der Tschechoslowakei, nun für Kuba eine Bedeutung hatten, die uns Amir Valle, der ist Schriftsteller aus Kuba, lebt im Exil in Deutschland, ist kritischer, Oppositioneller, jetzt schildert, wie er das sieht.
Als Fidel Castro den Einmarsch der Sowjetischen Union in Tschechoslowakei applaudiert. Im Kopf seiner Generation war eine Veränderung. Denn viele von diesen Kollegen glauben, was passiert hier? Wir können nicht diese akzeptieren. Und 1970, wir haben zwei große Krisen. Die Krisen von der 10 Millionen und die andere große Krise war der sogenannten Caso Padilla, wo die Intellektuellen in der Welt hatten eine neue Position gegen die Revolution. Nach diesem Moment, wir die Kubaner sagen, die Revolution hat einen neuen Stempel, die Stempel von Stalinismus.
Das sind sehr harte Worte hier von Amir Valle. Wir müssen noch zwei Dinge erklären. Das heißt, die 10 Millionen, Fidel Castro hatte eine Fantasiezahl für die Zuckerernte ausgegeben. Kuba müsse 10 Millionen Tonnen ernten. Also das hatte Kuba noch nicht in den besten Zeiten auch im Kapitalismus erreicht mit allem fremden Kapital. Und wurde natürlich nicht erreicht und das führte zu einer ganz, ganz tiefen Krise, weil das Ziel nicht erfüllt war. Und der Fall Padilla, da handelte es sich um einen preisgekrönten kubanischen Schriftsteller, der allerdings sehr kritisch war auch mit dem Regime und geoutet wurde, der von dem ganzen System ausgeschlossen wurde. Und das hat natürlich auch zum Protest der Intellektuellen von Jean-Paul Sartre, von vielen im Westen geführt und hat Kuba isoliert durch eben diese Anerkennung des Einmarsches des Warschauer Pakts. In der Tschechoslowakei hat sich Fidel Castro ins Abseits manövriert und seit 1968 hat Kuba dann strikten Kurs auf ein sehr sowjetisch orientiertes System gemacht. Das hat sich dann auch darin wiedergespiegelt, dass man auch, sagen wir mal, die Religionsfreiheit eingeschränkt hatte, die Meinungsfreiheit generell und eben die Wirtschaft total eben staatsplanwirtschaftsmäßig aufgezogen hatte.
Wie sahen denn die anderen südamerikanischen Guerillakämpfer das, was da passierte in Prag und die Reaktion dann auch Kubas darauf?
Nun, die Guerilla in Südamerika war immer besonders. Für die war Kuba und die kubanische Revolution das Vorbild. Europa war sehr, sehr weit weg. Wir müssen uns auch daran erinnern, dass ja auch dann Ernesto Che Guevara in den 60er Jahren ja versucht hat, die Revolution zu exportieren. Und das war immer noch die Zeit, wo eben vor allen Dingen in Südamerika die Guerillakämpfer gegen die schreiende soziale Ungerechtigkeit gekämpft haben. Und die hatte ja Castro durch die von Ihnen erwähnten Verstaatlichungen versucht einzudämmen und er hatte ja ein System von einer Gratis-Erziehung, Gratis-Schulen, Gratis-Gesundheitsversorgung eingeführt, was vorbildhaft für Lateinamerika war und in vielen Bereichen immer noch ist.
Stichwort ist, Herr Birke, wie ist denn das jetzt heute? Dazwischen seit 68, die Mauer fiel in Berlin, der Ostblock ist zu Ende in Europa. Was bedeutete das alles für Kuba?
Für Kuba war 1989 ein noch größerer Einschnitt als 1968, weil Kuba dadurch, dass die Sowjetunion und das ganze System des Comecon zusammengebrochen war, mit einem Schlag 85% seiner Märkte verlor. Das hat natürlich katastrophale Folgen gehabt, gekoppelt mit dem bis heutzutage immer noch geltenden US-Wirtschaftsembargo gegenüber Kuba. Und das führte dazu, dass Fidel Castro einen Notstand ausrief, die sogenannte Periodo Especial, die spezielle Periode. Und viele Kubaner denken mit Schmerzen daran zurück. Erst allmählich im Zuge der 90er Jahre hat man dann versucht, durch einige leichte Wirtschaftsreformen wieder ein bisschen Boden unter den Füßen zu bekommen. Aber es gibt sehr viele Versorgungsengpässe. Viele Kubaner sind die Hälfte des Monats nur damit beschäftigt, einfach zu sehen, wo kriegen sie was zu essen her. Dennoch gibt es natürlich ein gewisses menschliches Antlitz. Und das bezieht sich vor allen Dingen auf Gesundheit und Bildung. Und ich hatte den Arzt Nelson interviewt und getroffen, als ich in Kuba war, vor einigen Monaten. Und er sagte mir Folgendes.
Yo me atrevería a decir que tenemos a pesar de todo un país bastante tranquilo.
Trotz aller Probleme leben wir in einem sehr ruhigen Land. Die Kubaner sind sehr gesellig. Die Schulbildung ist gratis. Trotz aller Defizite ist auch die Gesundheitsversorgung gratis. Es gibt viele Dinge, die wir eigentlich schätzen sollten.
Genau, also viele Kubaner wissen nicht mehr so richtig zu schätzen, was sie haben. Aber die Kubaner, die dann auch ins Ausland gehen, wie Carlos, ein anderer Arzt, der dann auf Auslandsmission in Angola und in Bolivien war, der kann natürlich sehr gut dann auch die Gesundheitssysteme eben von solchen Ländern vergleichen. Und er kommt zu dem Schluss.
Im Vergleich zu anderen Ländern, in denen ich war, ist das kubanische Gesundheitssystem gut. Es kann schon vorkommen, dass es vorübergehend einige Medikamente nicht gibt. Wir müssen vieles teuer auf dem Weltmarkt kaufen. Da wirkt sich auch das US-Embargo aus. Im Vergleich zu anderen Ländern ist die Versorgung aber gut. Für die gesamte Bevölkerung ist die Gesundheitsversorgung gratis, ungeachtet der Kosten.
Herr Birke, wie wird es weitergehen in Kuba? Gibt es Visionen, Ideen? Fidel Castro ist ja gestorben mit 90 Jahren. Es gab das Auftauen der Feindschaft zwischen Obama und Raúl Castro, die sich getroffen haben. Heißt das jetzt, die freie Marktwirtschaft und die Globalisierung ziehen ein in Kuba?
Das wünschen sich sicher viele Vertreter, auch vor allen Dingen der jungen Generation. Aber die haben eben noch nicht das Sagen, weil die Castros und insbesondere Raúl Castro hat sein Feld sehr gut bestellt. Und wir dürfen uns jetzt keine Illusionen machen, dass wenn er am 19. April sozusagen nicht abgewählt wird, aber zurücktritt und ein Nachfolger als Staatspräsident gewählt wird, so wird er ja immer noch an führenden Positionen in der Partei, in der Kommunistischen Partei Kubas bleiben. Und er wird auch immer noch der Oberbefehlshaber der Armee bleiben. Und die Armee ist eigentlich der Machtfaktor, der alles kontrolliert, sogar die Tourismusindustrie. Also hier sollte man vor allzu euphorischen Erwartungen einer Öffnung warnen. Ohnehin gibt es jetzt ja auch zu dem, was jetzt hier dieses Sozialismusmodell mit menschlichem Antlitz anbetrifft, durchaus unterschiedliche Auffassungen. Der Autor Hannes Barmann, ein Lateinamerikanistiker, hat ein Buch über den Mythos der Revolution geschrieben und er kommt zum Beispiel zu dem Schluss.
Ich kann nur eins und eins zusammenzählen und danach sind 20% der Bevölkerung mittlerweile emigriert. Herrscht in Kuba eine Atmosphäre, in der kaum noch jemand irgendetwas Relevantes sagt, sich äußert. Es ist ein Netz von Polizei, Geheimdiensten, Sicherheitsbehörden. Jeder Block hat ein Komitee mit einem entsprechenden Apparat, in dem alle Unterlagen über die Einwohner dort hinterlegt sind. Das ist eine der bestüberwachtesten Gesellschaften überhaupt.
In der Tat, dennoch ist der Druck aus der jungen Bevölkerung sehr groß, dass es Veränderungen gibt. Und dennoch hat sich einiges getan, was zum Beispiel auch die Freiheit der Kulte, der Religionen, Organisationen wie der Freimaurer anbetrifft. Solange die sich nicht irgendwie als Gruppen organisieren und massiv irgendwie Front gegen den Staat machen, dürfen die eigentlich unbehelligt ihren Aktivitäten nachgehen. Die Frage ist, was wäre denn nun die Lösung? Und da meint Hannes Barmann,
die Lösung für Kuba ist momentan völlig offen. Ich glaube nicht an eine Öffnung. Ich glaube nicht an eine Änderung der Machtverhältnisse. Eine Unwägbarkeit ist sicherlich die Situation. Wie wird es mit den USA weitergehen? Trump hat kaum sichtbar die wirklich härtesten Antikubaner in entscheidende Stellen gesetzt, unter anderem ans Nationale Schatzamt, die die Überwachung des Embargos haben. Die einzige Möglichkeit, die für Kuba wieder eine etwas rosigere Zukunft verspricht, ist die momentan geopolitische Situation, dass nach dem Kampf gegen den Terror die USA den Kampf gegen die Großmächte China und Russland zum Jahreswechsel neu proklamiert haben und damit im Zusammenhang auch die Aspirationen von Putin, aber auch von China, sich global aufzustellen.
Aus meiner ganz persönlichen Perspektive möchte ich noch hinzufügen, dass ich eher für das Russland-Modell plädieren würde als das plausibelste, weil es schon jetzt starke Annäherungen gibt und von der Mentalität her das besser passt aufgrund der historischen Gegebenheiten, der historischen Verbundenheit. Wir müssen abwarten eben auch, was passiert noch von Seiten der USA. Eines ist aber ganz klar, das US-Embargo ist ein Anachronismus und viele Kubaner hoffen, dass vielleicht nach Trump dann doch vielleicht wieder ein Präsident an die Macht kommt, der genau dieses Handelsembargo lockert.
Meint Burkhard Birke, guter Kenner der kubanischen Wirklichkeit. Danke für Ihre Einordnung, Herr Birke.
Gerne.
Damit endet die Weltzeit für heute. Morgen geht es weiter mit unserer kleinen Reihe zu 68. Dann gehen wir nach Frankreich und nach Kalifornien und schauen uns an, wie es das intellektuelle und körperliche Bewusstsein veränderte, sozusagen zwischen Jean-Paul Sartre und Janis Joplin. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.